HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute mit Constanze Becker und Sylvia Schwab. Constanze Becker, Sie sind die herausragende Schauspielerin hier am Frankfurter Theater. Aber sind natürlich weit über Frankfurt hinaus bekannt und zwar auch durch ganz viele Auszeichnungen. Zum Beispiel waren Sie Schauspielerin des Jahres. Sie wurden mit mehreren Produktionen zum Berliner Theatertreffen eingeladen und Sie haben ja die schönste, die größte deutsche Schauspielerauszeichnung bekommen, nämlich den Eisoltring. Man nennt Sie eine der wenigen echten Tragödinnen unserer Tage. Jetzt kommen Sie gerade aus einer Probe hier in Frankfurt am Schauspiel. Was wird gerade geprobt? Welches Stück und welche Rolle spielen Sie?
Wir machen gerade eine Familie. Das ist eine Familiengeschichte und die spielt die Barbara. Und ja, es ist eine Familiengeschichte mit allen Schwierigkeiten und ja.
Das heißt, es ist für Sie eine neue Rolle?
Es ist eine neue Rolle, ja.
Und ein ganz modernes Stück natürlich auch dann.
Ja, ja. Mhm.
Wie geht das eigentlich? Wie nähert man sich so einer Rolle an? Sie bekommen den Text, lesen den, Sie diskutieren mit Ihren Kollegen, Ihrem Mann. Sie werden bei einem alten Stück, einem klassischen Stück sicherlich auch, oder das ist die Frage, Interpretationen lesen und dann geht's los.
Das kommt ganz drauf an. Also Interpretationen liest man eigentlich weniger. Das ist nicht so üblich. Bei klassischen Stoffen gibt es häufig Einladungen an Experten, die dann Vorträge halten zu bestimmten Aspekten des Stückes. Was die allgemeine Interpretation und die Hintergründe angeht, da gibt es die Dramaturgie, die macht so eine schöne Materialmappe, wo Hintergrundinformationen drin sind, die sich jeder selber aneignet. Und dann in den Proben beschäftigt man sich eigentlich mehr mit der Konzeption, der ganz speziellen, an der man gerade arbeitet.
Und dann, stelle ich mir vor, wird sich aber auch während der Proben ja noch ganz viel entwickeln, möglicherweise sogar noch während des Spiels, also wenn man dann schon in der Aufführung auf der Bühne steht.
Sicherlich, das ist ja das Schöne am Theater, deswegen mache ich das auch so gern, weil das immer ein Prozess ist. Es ist kein Film, der irgendwann fertig ist, sondern ich habe auch immer Einfluss auf das Produkt. Und das ist so schön, weil es jeden Abend mein Werk ist.
Haben Sie mehr Einfluss als durch das Spielen Ihrer Rolle? Also haben Sie zum Beispiel auch Einfluss auf den Text? Also sehr viele werden ja gekürzt. Mhm. Oder Einfluss auch vielleicht auf die Ausstattung, die Kleidung oder so etwas?
Im Kleinen ja, das kommt immer auf den Regisseur an. Es gibt Regisseure, die haben sehr, sehr klare Vorstellungen von dem, was sie machen. Und es gibt Regisseure, die sagen, sie wissen zwar etwas, aber lassen das erstmal recht offen und lassen das erst im Laufe der Probenarbeit einfließen in den Probenprozess. Es gibt auch Kostümbildner, Bühnenbildner weniger, weil die Werkstätten das sehr viel früher wissen müssen. Aber Kostümbildner, mit denen entwickelt man so gemeinsam das Kostüm. Die haben zwar so eine Grundidee, aber dann schaut man, was liegt dir, was hast du für eine Idee zu der Figur, wo kommt man irgendwie hin und entwickelt dann während der Proben. Das gibt's auch recht häufig oder es wird eigentlich immer mehr.
Es gibt ja von Kleist diesen Aufsatz über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden.
Ja.
Könnte man auch sagen, in der Schauspielerei ist es so, über die allmähliche Verfertigung der Figur beim Spielen?
Ja, das kann man bestimmt so sagen. Vieles begreife ich auch während der 20. Vorstellung erst von einer Rolle. Manches begreift man nie. Irgendwann ist die Rolle fertig und man denkt, ich habe es irgendwie nicht hingekriegt. So wie ich es wollte, hat nicht geklappt oder ich habe es nicht wirklich verstanden.
Ja, und spielt man nicht auch, weil man ja sein ganzes Leben mit hineinnimmt in die Rolle, seine ganze Erfahrung, dieselbe Rolle vielleicht nach 10 Jahren nochmal ganz anders?
Sicher. Ich spiele gerade am Deutschen Theater, haben wir jetzt die 85. Vorstellung von Onkel Vanya gespielt. Da hatten wir Anfang 2008 oder 2009 Premiere. Also wir spielen das auf jeden Fall 7 Jahre, wenn nicht sogar 8 jetzt gerade.
Hintereinander weg?
Ja, wir spielen es nicht so oft im Jahr. Wir spielen es dann 3-mal im Jahr, 2-3-mal im Jahr. Aber natürlich verändert es sich. Das merken wir gar nicht so, aber Assistenten oder Leute, die das dann so alle 3 Jahre sich mal anschauen, sagen dann natürlich, es hat sich verändert. Das ist gar nichts Schlechtes oder Gutes. Es ändert sich mit dem Leben der Menschen.
Ja, und wird es schwieriger oder wird es leichter, Constanze Becker? Also einerseits jetzt rein praktisch Man muss den Text nicht mehr lernen, wenn man eine Rolle meinetwegen nach 6, 8 Jahren wieder aufnimmt. Aber es hat ja eine Vorgeschichte. Mhm. Und von der muss man sich ja im Zweifelsfall auch frei machen, weil in einer neuen Inszenierung das auch wieder eine ganz andere Figur ist oder eine anders gesehene Figur ist, die da angelegt ist.
Ja, ich finde, es wird leichter. Ich finde, es wird insofern leichter, weil durch die Erfahrung, die man in dem Beruf auch erwirbt, muss man gar nicht so sehr auf sein eigenes Leben zurück. Das kann man dann viel entspannter einfließen lassen, aber es ist nicht mehr so wie an der Schauspielschule, wo ich dachte, ich muss jetzt diese Figur, eine Biografie erfinden und also wo man sehr, sehr viel in sich selbst gewühlt hat. Mhm. Meistens ist dabei auch nicht sehr viel herausgekommen, aber
kommt drauf hin, was drin ist, ja,
ja,
was man dann findet.
Es ist schwierig. Es deckt sich nicht wirklich, die Umsetzung auf der Bühne deckt sich nicht unbedingt mit dem Gefühl, was man mal erlebt hat oder gerade auch erlebt. Das muss nicht identisch sein.
Kann ja sogar eine große Gefahr sein.
Kann eine sehr große Gefahr sein. Ich sage immer allen jungen Mädchen, mit denen ich arbeite, die auf die Schauspielschule wollen, die alle die Julia vorsprechen wollen, weil sie sagen, sie wissen, wie man verliebt ist. Dann sage ich, das ist sehr schön, aber man sieht es nicht. Es geht nicht darum, was du fühlst, es geht darum, was ich sehe, dass du fühlst. Und das ist ein großer Unterschied.
Ist eigentlich ein ganz normales Kommunikationsproblem, ne?
Ja, das ist ein Kommunikationsproblem.
Perception is reality. Also das, was wahrgenommen wird, kommt nur rüber oder ist nur da für den Hörer. Ja.
Es geht doch nicht darum, dass man auf der Bühne weint. Es geht darum, dass die Menschen unten weinen. Wenn das sich entspricht, also wenn oben und unten geweint wird, ist das auch sehr schön. Aber es geht nicht um meine Selbsttherapie dort oben.
Klar.
Wenn ich mit einer Rolle umgehe, sondern es geht um die Leute unten. Und ich denke, das ist die Qualität eines Schauspielers.
Wie ist das mit der Rollenverteilung? Haben Sie da Einfluss? Also gibt es auch die Möglichkeit, wenn in einem Stück Ihnen eine Rolle angeboten wird, dass Sie sagen, nee, also die will ich gar nicht oder ich will die andere? Oder macht man das nicht, weil man weiß ja, es kann auch gefährlich sein?
Das ist eigentlich nicht üblich. Ich muss auch sagen, ich habe noch nie eine Rolle angeboten bekommen, weder große noch kleine, wo ich gesagt hätte, das mache ich nicht. Im Gegenteil, ich freue mich immer über Rollen, wo ich erstmal denke, wieso ich und was soll das überhaupt sein? Wo ich erstmal einen Widerstand habe. Wenn ich alle Rollen, die ich toll finde, gespielt hätte, hätte ich, glaube ich, immer das Gleiche gespielt. Also so wachse ich ja an meinen Aufgaben, indem ich suchen muss, indem ich ja auch Schwierigkeiten überwinden muss. Dazu kommt man ja.
Das ist wie wenn ein Rezensent immer dieselbe Sorte Bücher lese. Ja. Dann würde er auch nur in dieser immer gleichen Soße sich bewegen.
Richtig.
Ja. Entschuldigung, den Begriff. Konstanze Becker, ich habe Sie in der vergangenen Saison in 3 Produktionen gesehen. In der Penthesilea. Mhm. Dann auch im Strindberg, im Totentanz und dann in Ferdinand von Schirachs Terror als Nebenklägerin dieser Witwe eines Umgekommenen. Sie haben außerdem die Medea gespielt, Sie haben die Frau Brigitte im Kleist zerbrochenen Krug gespielt, 5 weitere Rollen, also alles auch ziemlich zeitnah, soweit ich weiß.
Ja.
Wie geht das mit dem Lernen? Ich glaube, das ist eine Frage, die jeden Zuschauer, der da unten sitzt, auch wirklich beschäftigt. Wie lernen Sie und vor allem, wie behalten Sie das dann?
Das ist wirklich das geringste Problem. Ich finde das immer sehr lustig, dass diese Frage so gestellt wird, weil das ist wirklich das Wenigste an meiner Arbeit oder auch das vergesse ich sofort wieder, das Textlernen, bis auf wenige Ausnahmen. Man liest das Stück sehr oft miteinander und allein durch das Lesen und durch drüber sprechen und Arbeit am Text, am Tisch sitzend mit dem Buch vor sich. Ich habe ein sehr gutes fotografisches Gedächtnis. Ich blätter auch immer in Gedanken so ein bisschen um. Also ich sehe diese Aufteilung des Textes so optisch vor mir. Und dann ist ja durch die Arbeit ist der Text ja an Handlung gebunden, an Aktion gebunden. Und dadurch ist das Gedächtnis nicht mehr nur so Papieren, dass ich die Worte in meinen Kopf bringen muss, sondern das ist alles verknüpft mit Aktionen, mit, da weiß ich, da kommt der Lichtwechsel vor dem Satz. Also das ergibt sich sehr organisch. Ich hatte jetzt einen Fall, das geht natürlich nicht so einfach, wo ich weiß gar nicht, wie viele es sind, 50 Brotsorten aufzähle bei Safe Places von Falk Richter. Da muss man sich dann gewisse Eselsbrücken bauen. Aber das geht auch alles. Das schafft man auch.
Und sind Sie schon oft hängen geblieben?
Noch nie. Also bei den Broten oder generell?
Nein, überhaupt.
Na, ja, mal fällt einem dann ein Satz nicht ein oder macht der Kollege weiter. Aber so, dass ich den Souffleur, die Souffleuse gebraucht hätte, noch nie.
Nicht. Mhm. Es handelt sich ja um eine Wechselbeziehung. Also der Schauspieler bringt sich als Person in die Rolle ein. Das hatten wir eben schon gesagt. Umgekehrt wirkt die Rolle zurück auf den Schauspieler, die Schauspielerin. Was hat das eigentlich konkret für Sie bedeutet, als Sie im Sommer 2013 die Medea gespielt haben und ja selber schwanger waren?
Das hat damit gar nichts zu tun. Das berührt mich damit überhaupt nicht, weil die, vielleicht wäre das anders gewesen, wenn ich schwanger gewesen wäre und die Medea geprobt hätte. Weil Vorstellungen laufen ab und dort setzt etwas anderes ein. Ich beziehe auch die Texte in Medea nie auf meine Kinder oder ich sehe nie meine Kinder vor mir, wenn ich darüber spreche, die zarte Haut oder das sind völlig getrennte Ebenen. Ja, es sind Bewusstseinsebenen, die völlig voneinander getrennt sind. Weil die ganze andere Geschichte hat mit mir ja auch nichts zu tun. Ich bin ja nicht in der Situation von Medea.
Mhm. Sie sagten aber eben, Sie haben das nicht geprobt.
Ich habe es nicht geprobt zu der Zeit.
Also die Probe, in der Probe wäre was anderes gewesen?
Weiß ich nicht. Generell ist man ja auch während der Schwangerschaft irgendwie etwas empfindsamer und auch vorsichtiger, auch mit dem eigenen Körper. Und vielleicht wäre ich da sensibler gewesen, das ist möglich. Aber trotzdem, ich habe so viele schreckliche Sachen gespielt in meinem Leben. So viele schreckliche Menschen, denen ich allen nicht persönlich begegnen möchte. Ich spiele den Totentanz mit meinem Mann. Ich kann nicht sagen, dass auch während der Proben das irgendwie unser Verhältnis irgendwie belastet hätte. Der hat mich schon so oft geschlagen, umgebracht auf der Bühne. Und danach gehen wir nach Hause und sagen, was kochen wir heute? Das ist so.
Muss man da alles zu Hause nicht mehr haben, ja?
Nein, das kann man auch zu Hause haben. Das berührt sich nicht.
Ja, das hat nichts miteinander zu tun.
Nein, okay. Wir reagieren da uns auch nicht ab oder sagen, danach läuft es umso besser, weil wir können unsere ganzen Probleme auf der Bühne ausleben. Das ist es nicht.
Es ist Theater.
Es ist Theater, ja.
Damit sind wir schon bei einer ersten Musik, Constanze Becker. Was hören wir als erstes?
Wir hören von Barsanti ein Blockflöten, wie nennt sich das, eine Blockflötensonate, ich habe lange Blockflöte gespielt, die ich selber gerne gespielt habe. Das war immer meine Lieblingssonate. Und die Gavotta, glaube ich, hören wir daraus, wenn ich mich nicht täusche.
Von meinem Doppelkopf-Studiogast Constanze Becker ausgesucht. Die Sonate Nummer 3 in G-Moll für Blockflöte und Basso Continuo von Francesco Barsanti. Daraus den vierten Satz, die Gavotte. Interpret ist Michael Schneider. Sie sind Schauspielerin in Frankfurt am Theater, Constanze Becker, und haben ja in den vergangenen Spielzeiten sehr unterschiedliche Rollen gespielt. Davor waren Sie in Berlin am Deutschen Theater, Sie waren in Düsseldorf, Sie waren in Leipzig und Ihre Ausbildung haben Sie gemacht, auch in Berlin. Wann haben Sie denn eigentlich zum ersten Mal gespürt, erlebt, dass Theaterspiel für Sie notwendig ist?
Ich habe als Kind in der Oper, an die ich durch meine Eltern ein bisschen geraten bin, Statisterie gemacht, also Kinderchor, Kinderstatisterie. Und habe das sehr genossen, diese Bühnenwelt, ohne dass das jetzt ein konkreter Berufswunsch gewesen wäre. Und dann war ich zum ersten Mal im Theater mit 12 Jahren und habe mir das angeschaut. Und dann habe ich das meiner Mutter mitgeteilt, dass ich das gerne machen möchte.
Und was hat die gesagt?
Die hat gesagt, ja, das findet sie ganz gut und jetzt machen wir erstmal Schule und dann schauen wir mal weiter.
Es gibt ja diesen Dokumentarfilm Die Spielwütigen von Andres Feil über vier junge Schauspielstudenten in Berlin. Sie sind eine dieser vier. Und da sieht man ja auch sie mit ihren Eltern vor der Aufnahmeprüfung. Und da sagt ihr Vater, sie seien, das habe er beobachtet, wenn sie spielten, eine fremde Person. Mhm. Und da habe ich gedacht, ist vielleicht diese fremde Person, hat er genau an diesem Punkt gespürt, dass sie das auch können? Weil sie können eine fremde Person sein. Vielleicht passt das sogar genau zu dem, was wir vorhin sagten. Es ist eine andere Person, die dann auf der Bühne steht.
Das ist möglich. Natürlich ist es für Eltern, glaube ich, immer noch seltsamer, glaube ich, das eigene Kind zu sehen, was man glaubt zu kennen. Und die tut dann und sagt dann Dinge oder verhält sich auf eine Art und Weise, die man so nicht kennt. Meine Mutter ist mal beschimpft worden von einer Zuschauerin, da war ich vielleicht so 16. Und da spielte ich ein misshandeltes Kind. Und nach dieser Vorstellung in so einer Jugendtheatergruppe schimpfte diese Frau mit meiner Mutter, weil sie sagte, sowas könne man nicht spielen mit 16, da müssen Erfahrungen vorliegen. Und meine Mutter war sehr geschockt und ich habe gedacht, eigentlich ist das ein schönes Kompliment gewesen.
Ja, ja, da hat jemand wirklich geglaubt.
Ja,
geglaubt.
Genau, höchst und hört.
Sie sagen ja auch in diesem Film, als Sie gefragt werden, ich glaube, das war auch noch vor der Aufnahme in die Schauspielschule, Ihr Ziel sei es, ehrlich und wahrhaftig zu spielen. Mhm. Genau, das ist es ja dann wohl, oder?
Ja, das ist auch immer noch mein Maßstab. Jeden Satz, den ich auf der Bühne sage, horche ich noch einmal ab für mich, ob der stimmt. Manchmal stimmt da etwas mehr und manchmal etwas weniger, aber das ist dann auch der Prozess der Probenarbeit, irgendwo hinzukommen, eine fremde Person darzustellen und trotzdem sich jedes Wort zu glauben. Das ist eigentlich der Arbeitsprozess.
Also ob dieser Satz stimmt für diese Person?
Ja, oder vielleicht auch nur für mich. Wenn ich den Satz höre, von einer fremden Person, die ich gerade spiele, gesprochen, ob ich als Constanze Becker das glaube. Weiß ich nicht, ich kann das schwer sagen, aber es ist eine Draufsicht auf also meine Arbeit. Eine Außensicht. Und ich kontrolliere mich auch sehr stark selbst. Also auch wenn man sagt, eine andere Person, ich bin nie so weit abwesend, während ich spiele, dass ich nicht mehr weiß, wer ich eigentlich bin. Im Gegenteil. Ich glaube, ich auch durch meine Ausbildung an der Ernst Busch, die handwerklich auch sehr gut war, ich habe diese Mittel zur Hand, mich nicht komplett zu verlieren, sondern noch ganz gut zu wissen, was ich tue.
Constanze Becker, der Titel dieses Films ist Spielwütig. Und Spielwütig klingt ja fast so ein bisschen nach besessen. Aber eigentlich ist es ja genau das Gegenteil.
Ich mochte den Titel auch nie wirklich. Im Englischen heißt er Addicted to Acting. Das finde ich viel besser.
Addicted heißt zugewandt.
Also fast schon süchtig. Mhm. Also, dass man es braucht. Aber wütig, das klang für mich immer viel zu unreflektiert. Es klang immer nach Affekt und ich schmeiß mich da rein und weiß gar nicht wirklich, warum. Und das war es für mich nie. Vielleicht war es das für die anderen, das weiß ich nicht, aber für mich war es das nie.
Sie wirken ja in diesem Film auch sehr erwachsen. Also als Sie beginnen an der Hochschule, sind Sie 18, 19?
19, ja.
19 und nach
vier Jahre
schließen Sie ab. Oder 4 Jahren, das heißt, Sie waren 23, 24. Mhm. Wenn ich mir junge Frauen anschaue heute, die 23, 24 sind, die sind häufig fast noch junge Mädchen und keine jungen Frauen. Und es hat Ihnen dort eine Lehrerin gesagt, und die Szene habe ich sehr gut in Erinnerung, dass sie in Ihnen immer wieder eine Schauspielerin sieht, die große, tragische Rollen verkörpert, die Frauen spielt, die älter sind als sie, weiser sind, viel, viel mehr Lebenserfahrung haben. Und dann hat sie so einen ganz schönen Satz gesagt, sie könnten diese Figuren dann zum Leuchten bringen. Mhm. Aber es waren halt immer Ältere. Was hat das mit einer jungen Frau, die 24 ist oder 23 ist, gemacht, dass die dachte, also jetzt werde ich erstmal die nächsten 20 Jahre wahrscheinlich Ältere und nicht gleich Alte spielen?
Das war mir da gar nicht so klar. Ich glaube, sie hat auch das Wort Ältere nicht gebraucht. Sie hat große, tragische Figuren gebraucht. Das mit dem Älteren, das hat sich ergeben. Also das kam dann ja auch mit der ersten Inszenierung, mit den Persern. Irgendwann habe ich mich auch beschwert in dem Film, dass ich immer nur Ältere spiele. Andererseits hätte ich auch mit diesen jungen Mädchen, Luise, Gretchen und so, Ich glaube, das hätte mich auch gelangweilt. Also diese Herausforderung, Charaktere zu spielen, die außerhalb des eigenen Erfahrungshorizontes liegen, das fand ich immer das Tollste, finde ich immer noch.
Ja, das ist ja vielleicht auch überhaupt das, also sage ich jetzt mal spontan, das Wesen des Schauspielers überhaupt, dass er etwas spielt, was er eigentlich nicht kennt. Richtig. Denn alles, was man kennt zu spielen, ist ja wahrscheinlich... Ja, ist das leichter oder?
Nein, also die Erfahrung von Gretchen und Luise haben ja die Darstellerin vielleicht auch hoffentlich nicht erlebt, aber diese Frauenfiguren sind halt wesentlich passiver. Und ich habe durch diese Älteren oder durch diese, es sind ja, ging ja nicht immer nur ums Alter, aber durch diese Figuren, durch diese seltsamen, häufig auch negativen Charaktere eine unglaubliche Aktivität auf der Bühne haben können. Auch im Bezug auf Männer immer ein aktiver Partner zu sein und nicht nur die Liebende, die dann verlassen, geschwängert, umgebracht, wie auch immer, betrogen wird, sondern selbst intrigant, ja eigentlich eine sehr männliche Verhaltensweisen zu verkörpern. Mhm. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Also eine Bewegerin zu sein, eine Bestimmerin zu sein.
Ja.
Was ist denn eigentlich schwieriger? Denn wir sprachen jetzt fast nur über tragische Rollen. Sie haben ja auch einige komische Stücke gespielt.
Herrlich.
Und genau. Und das kommt, glaube ich, ein bisschen zu kurz, wenn man über sie liest.
Absolut. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, die Leute stecken einen gerne in Schubladen und sind dann froh, wenn man weiß, Frau Becker, da muss ich die Tragik-Schublade aufmachen, wenn ich darüber was erzählen will. Andererseits weiß ich nicht, ob Komik wird immer so als leichtes Fach angesehen. Dabei ist Komik sehr, sehr schwierig. Und ich kenne wenig Menschen, die ich wirklich komisch finde. Es gibt Menschen, die finde ich komisch auch auf der Bühne. Und es gibt Menschen, da lachen sich die Leute zwar auch kaputt unten, ich finde die überhaupt nicht komisch.
Die sind dann vielleicht eher albern oder witzig.
Ja, albern, aber dann sehe ich eben auch immer die Absicht und bin verstimmt. Mhm. Und für mich hat Komik immer etwas mit Tragik zu tun. Mhm. Nämlich mit dem Versuch, es sind ja immer gescheiterte Versuche, über die wir lachen. Es ist immer sehr viel Schadenfreude dabei. Und das sind die gescheiterten Versuche von Menschen, die eigentlich auch ein schönes Leben haben wollen, aus diesen oder jenen Gründen oder Verkettungen oder eigener Unfähigkeit das aber nicht schaffen.
Ja, oder Minna von Barnhelm oder der zerbrochene Krug. Das sind ja eigentlich, ich finde das todtragische Figuren.
Ganz tragisch.
Und was passiert mit diesen Frauen? Und nur per Zufall oder per Glück geht es dann nach hinten irgendwie gut aus. Aber innen drin, denke ich, ist etwas zerstört.
Schrecklich, ja. Ganz schrecklich.
Dann sind wir schon bei der nächsten Musik, Constanze Becker. Was hören wir jetzt?
Wir hören jetzt von Tom Waits, der mich sehr viel in der Schauspielschule begleitet hat. Das war so, oder auch vorher, mein erster Versuch, so ein bisschen der Abnabelung von meinen Eltern und der Zuwendung zu dieser neuen Welt von Theater und Künstlern und so weiter. Wir hören jetzt von Tom Waits, Swordfish Trombones, von der gleichnamigen CD.
Im Doppelkopf in H2 Kultur ist heute die Schauspielerin Constanze Becker zu Gast. Wir hörten von ihr ausgesucht Tom Waits mit Swordfish Trombones von der gleichnamigen CD. Mein Name ist Sylvia Schwab. Gibt es eigentlich, wenn Sie jetzt auf der Bühne stehen in einem großen Stück, Sie sind die Protagonistin, fallen aus, gibt es da eigentlich Ersatzschauspieler? Oder muss die ganze Vorführung abgesagt werden?
Ich glaube, es gibt Stücke, da ist das möglich und Stücke, da ist das nicht möglich. Also ich glaube, bei Penthesilea zum Beispiel wäre das schwierig.
Das geht nicht.
Obwohl wir da auch schon eine Kollegin, also wir sind ja zu dritt und die eine Kollegin schon mal ersetzt haben, aber das ging noch auf eine Art, weil das recht statisch ist, was sie macht. Also wenn Vorstellungen ausgefallen sind wegen mir, was nicht so häufig war bisher zum Glück, dann ist, glaube ich...
Ging es nicht?
Ach doch, es ging schon. Es ging schon bei kleineren Sachen, geht es schon.
Ja, okay.
Aber bei solchen extremen Sachen ist es schwierig.
Welche Rolle spielt eigentlich die Bühne selbst, also der Bühnenraum? Der sieht ja in Frankfurt sicherlich ganz anders aus als in Berlin, in Hamburg oder sonst wo. Hat das auf das eigene Spiel, auf die eigene Befindlichkeit einen Einfluss?
Auf die Befindlichkeit vielleicht weiß ich nicht, aber natürlich ist das ein anderes Spiel. Wenn ich bei Medea, sind das glaube ich 40 Meter von dem Beginn hinter dem eisernen Vorhang an der Rückwand der Bühne, wo ich beginne, bis zum letzten Reihe der Zuschauer. Ich glaube, das sind 40 Meter. Und das, ich mache das unverstärkt, also da ist nicht so viel Platz für feine Nuancen. Das war sehr lustig, weil das irgendwann aufgezeichnet wurde im Rahmen des Theatertreffens und plötzlich eine Kamera ganz nah an mir dran war. Und ich habe diese ganze Produktion so gearbeitet, eben auch um diese Entfernung zu überbrücken, dass die Mimik nicht immer so fein war, wie man sich das im Film vielleicht vorstellt. Also ich musste da richtig mich umstellen, weil das Ganze... Vorbereiten auf den nächsten Schreianfall, das möchte man von nahem dann nicht so sehen. Das sieht man von weitem natürlich nicht.
Ja.
Aber das ist schon sehr viel auch, das hat wenig mit Gefühl und mit Einfühlen zu tun, sondern sehr viel auch mit technischem Bewältigen.
Wie Sänger, ja, ja. Mhm.
Ich glaube, manchmal möchte man bei Sängern auch nicht zu nah rangehen und das sehen. Mhm. Das ist eben so eine Mischung. Das kann man natürlich an kleineren Häusern nicht machen, dafür kann man dort in der Modulation viel feiner arbeiten.
Ja, ja.
Aber ich fand das eine ganz tolle Zeit hier in Frankfurt, diese Riesenbühne zu bewältigen. Man kann unglaubliche Bilder auf diese Bühne stellen. Man hat einen unglaublichen Widerstand mit dieser Bühne. Das war eine ganz tolle Herausforderung. Es hat auch nicht immer funktioniert, aber wenn es funktioniert hat, war das ganz toll.
Und das Publikum, welche Rolle spielt das? Spüren Sie beim Spiel, wie das mitgeht?
Ja, das spürt man sehr stark. Ich habe mir auch jetzt abgewöhnt, Kontaktlinsen zu tragen, weil mich das teilweise sehr irritiert. Wenn man Leute in der ersten Reihe selig schlafen sieht, das ist, bei manchen Abenden stört mich das nicht so, aber bei einigen Abenden stört oder irritiert mich das sehr, ja.
Constanze Becker ist Doppelkopfgast in HR2 Kultur. Wie wichtig sind Kritiken, Rezensionen, Besprechungen Ihrer Stücke für Sie? Lesen Sie die überhaupt oder nehmen Sie die wahr? Nehmen Sie die ernst?
Früher habe ich sehr viele Kritiken, oder habe ich eigentlich fast alle Kritiken gelesen. Heute mache ich das nicht mehr so häufig. Einerseits, weil es mich nicht mehr so interessiert, ehrlich gesagt. Ich habe so viele Arbeiten gemacht, ich habe so viel anderes zu tun, dass die Sicht von Kritikern auf meine Arbeit, ich finde es nicht mehr so spannend. Oder ich muss mich dadurch nicht mehr bestätigen.
Irgendwie. Das hat was mit Selbstsicherheit, mit Erfahrung und Selbstsicherheit zu tun.
Andererseits ist auch irgendwie das Klima in diesen Kritiken anders geworden. Sehr viel persönlicher, auch häufig sehr viel verletzender, was ich nicht wirklich verstehe, aber was irgendwie, ja, das ist auch eine Tendenz, was gar nicht jetzt mal nur mich betrifft, aber ich lese das in anderen Kritiken. Früher habe ich auch sehr viele Kritiken über andere Stücke gelesen, einfach um mich zu informieren. Ja, es gibt oder gab, ich finde, es ist gerade wieder etwas rückläufig, so eine seltsame persönliche Färbung da drin, die es meiner Meinung nach früher nicht so gab. Und ich kenne viele Kollegen, die aus Prinzip keine Kritiken mehr lesen, weil es sie unglaublich verletzt hat und persönlich gekränkt hat.
Hat das was mit mangelnder Vorbereitung vielleicht auch auf Seiten des Kritikers zu tun? Mit zu viel Einbringen persönlicher Dinge, weil er letztendlich nicht in der Lage ist oder sich in der Lage fühlt, mit dem Thema distanziert, objektiv und kenntnisreich umzugehen?
Das kann sein. Ich glaube, es ist aber auch einfach ein Zeitphänomen. In unserer Facebook-Like-Gesellschaft ist es sehr wichtig, Meinungen zu haben. Und das ist häufig wichtiger, als den Versuch zu machen, etwas zu beschreiben. Etwas zu finden ist immer wichtiger, glaube ich, heutzutage, als der Versuch von objektiver Qualitätsbewertung. Ich glaube, darum geht es nicht mehr so. Es geht auch darum, sich ein eigenes Profil zu geben, glaube ich. Das ist sehr wichtig, generell heute vorzukommen.
Ja, aber letztendlich mehr auf der Oberfläche, auf der Fassade zu agieren, ob zu urteilen oder zu agieren, sondern und eher der Sache nicht mehr auf den Grund zu gehen. So ein bisschen ja. In die Richtung gehen,
ja, die
auch,
Richtung
geht auch
das,
die modernen, gehen auch die modernen Theaterstücke. Also Sie haben mal gesagt, dass Sie nicht begeistert sind von den meisten modernen Stücken, dass Sie letztendlich immer wieder lieber etwas Klassisches spielen.
So generell ist das schwer zu sagen. Es ist nur in vielen älteren Stücken, ich meine damit gar nicht nur klassischen, sondern auch Stücken des 20. Jahrhunderts, sie sind häufig menschlich vielschichtiger und deswegen interessanter. Viele heutige Stücke beschäftigen sich mit einem Thema, mit einer Idee, aber psychologisch ist das ziemlich uninteressant im Grunde, weil es auch häufig gar keine Dialoge sind, weil es Textflächen sind, also man ist Träger von Ideen oder von Gesellschaftsbildern, ist ein Teil davon, aber als Person oder das, was uns auf der Bühne ja eigentlich Spaß macht, nicht nur eine eigene Figur zu entwickeln, sondern auch einer anderen zu begegnen. Und diese Begegnungen werden immer seltener und das ist sehr, sehr schade. Ich sage das gar nicht, dass das generell immer sein muss, aber ich glaube, Schauspieler haben eine große Sehnsucht danach, Menschen zu spielen auf der Bühne, mehr als Ideen. Ich weiß nicht, wie es den Zuschauern geht, aber für uns ist das immer befriedigender.
Ja, und eigentlich sind menschliche Themen meist im alleruntersten Level einfache, klare Themen.
Ja, es kann ja trotzdem sehr kompliziert sein.
Es wird dann hinterher kompliziert, aber diese archaischen Grundthemen sind ja im Grunde auch immer wieder dieselben.
Warum werden diese Stücke noch gespielt nach 2000 Jahren? Ist die Frage, ob die Stücke, die heute geschrieben werden, in 2000 Jahren auch noch laufen. Das ist eine Frage.
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Eine dritte Musik, Constanze Becker.
Dann hören wir jetzt von Domenico Scarlatti eine Klaviersonate. Ja, ich mag Scarlatti sehr gerne und ich habe das Stück leider nie gespielt. So gut ist mein Klavierspiel nicht, aber ich liebe es sehr.
Das heißt, Sie haben Flöte gespielt?
Ja,
Flöte und Sie haben Klavier gespielt?
Ja,
ja, Scarlatti.
Den Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute mit der Schauspielerin Constanze Becker und mit Sylvia Schwab. Wir hörten Domenico Scarlatti, die Klaviersonate 450 in G-Moll. Interpret war Christian Zacharias. Constanze Becker, was ist das Schwierigste in der Schauspielerei?
Das, was im Moment am schwierigsten für mich ist, ist das Privatleben und das Theater unter einen Hut zu kriegen. Das klingt jetzt ein bisschen profan, aber damit geht ein Großteil meiner Zeit und meiner Kraft drauf.
Sie spielen, Sie haben auch schon Regie geführt, sind verheiratet, Mutter zweier kleiner Kinder. Sie kommen hierher in den Hessischen Rundfunk und schenken uns eine Stunde. Sie unterrichten an der Hochschule in Frankfurt, an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Ich habe mir auch die Frage gestellt, wie macht die das? Ich habe gedacht, ich stelle sie nicht, aber wenn Sie darüber sprechen, wie geht das?
Also ich habe jetzt mit zwei Kindern, natürlich mache ich sehr viel weniger. Ich inszeniere nicht, ich unterrichte auch gerade nicht. Das habe ich gemacht, noch mit einem Kind so gerade, aber jetzt hat sich das erstmal auch erledigt. Ja, es geht irgendwie. Wir organisieren unser Leben jeden Tag beim Frühstück neu. Und so schaffen wir Tag für Tag. So geht es irgendwie.
Ihr Mann Oliver Kraushaar ist ja auch Schauspieler.
Ja.
Das heißt, er ist in einer gewissen Weise auch frei, hat aber auf der anderen Seite wahrscheinlich auch sehr viele Abendtermine, genau wie Sie. Es gibt wahrscheinlich viele Parallelen, aber es gibt wahrscheinlich auch häufig Überschneidungen da. Was macht das überhaupt mit einer Ehe, wenn beide Schauspieler sind?
Ich muss sagen, wir kennen es nicht anders. Wir haben uns auf der Bühne kennengelernt vor vielen, vielen Jahren und haben immer damit gelebt, dass wir beide auf der Bühne stehen. Und deswegen wüsste ich nicht, wie es wäre, wenn einer von uns diesen Beruf nicht mehr machen würde. Das ist irgendwie Teil dessen. Und wir reden natürlich auch über den Beruf, aber gar nicht so viel. Wir reden dann über Umwege über den Beruf, indem wir uns Filme anschauen und über bestimmte Themen, die auch unseren Beruf berühren, dann sprechen oder über durch Musik, Literatur nähert man sich dann so dem Thema an. Aber wir reden nicht nach der Probe noch 2 Stunden über die Probe. Das machen wir nicht.
Es gibt ja Schriftsteller, die sagen, mein bester erster Kritiker ist meine Frau. Sie würden jetzt eher nicht, wenn ihr Mann eine Rolle einstudiert, ihre Meinung dazu sagen oder umgekehrt.
Wenn wir unsere Sachen uns gegenseitig anschauen, natürlich sagen wir, was wir davon halten. Aber natürlich ist man auch sehr vorsichtig, weil man den anderen natürlich auch gut kennt und nicht verletzen will. Und manchmal ist das auch fast ein bisschen erschreckend, den Menschen eben, deswegen meinte ich das vorhin mit den Eltern, die ihre Kinder auf der Bühne sehen, jemanden, den man so gut kennt, auf der Bühne zu sehen mit etwas, was man von ihm eigentlich nicht so gerne kennen möchte. Und damit meine ich jetzt nicht Mord und Totschlag, sondern so gewisse Dinge, auf die man vielleicht empfindlich reagiert.
Manchmal spielen sie auch zusammen. Das heißt, häufiger spielen sie mit ihrem Mann zusammen. Und dann spielen sie Ehepaare.
Ja,
gibt es Dinge, Szenen, die sie mit ihrem Mann zum Beispiel nicht spielen würden?
Nein. Ich spiele mit meinem Mann viele, viele schreckliche und auch schöne Dinge. Das Gute ist, wir vertrauen einander, wir wissen, wie wir arbeiten. Und das ist eine Voraussetzung, unter der man eigentlich alles machen kann.
Und gibt es überhaupt Tabus im Spiel, Constanze Becker? Schamgrenzen?
Ja, es gibt Schamgrenzen. Wenn ich das Gefühl habe, ein Regisseur möchte etwas Persönliches von mir, und zwar der Regisseur möchte es oder er möchte es zeigen, er möchte es ausstellen, nicht im Sinne des Stückes, sondern auf eine seltsam persönliche Art und Weise. Das mache ich nicht.
Für sich?
Für sich oder auch für ein Publikum. Aber wenn er glaubt, bei mir eine persönliche Grenze überschreiten zu wollen oder zu müssen, nicht in erster Linie im Sinne des Stückes. Mhm. Es gibt auch Regisseure, die möchten Persönlichkeiten knacken oder was, es gibt irgendwie so ganz komische Termini, die ich nie verstanden habe. An der Schauspielschule habe ich das auch erlebt. Oder ein irgendwo hinbringen in noch tiefere Sphären, wo ich glaube, dass irgend so ein Psychokram da nicht wirklich hilfreich ist. Wenn ich das Gefühl habe, nicht aufgehoben zu sein in meiner körperlichen oder seelischen Entblößung, dann mache ich das nicht.
Sie werden jetzt, Constanze Becker, nach Berlin gehen.
Ja.
Und zwar zusammen mit Ihrem Intendanten Oliver Rehse. Der wird der Nachfolger von Klaus Peimann am Berliner Ensemble. Was nehmen Sie mit?
Die ganze Wohnung.
Die Kinder.
Die Kinder, den Mann. Was nehme ich mit? Nein, ich habe hier eine sehr schöne Zeit gehabt, diese ganzen Jahre. Ich nehme sehr viel zu Hause mit, weil ich noch nie so lange an einem Ort gelebt habe, außerhalb meines Zuhauses, wo ich herkomme. Meine Kinder sind hier geboren. Ich habe noch nie so ein enges Verhältnis zu einer Stadt bekommen, eben allein auch durch die Dauer und wie man sich so einrichtet, wie hier in Frankfurt. Und ich habe sehr viele ganz rührende und ganz positive Begegnungen mit Menschen aus dem Publikum hier gehabt. Das war sehr, sehr schön und sehr bereichernd.
Und worauf freuen Sie sich besonders?
Ich freue mich auf einen Neuanfang, weil Neuanfänge sind immer, reißen einen raus aus dem, aus der Sicherheit, die man, in der man sich so schön wohlfühlt und eingerichtet hat. Ich freue mich auch wieder auf Berlin. Am Anfang hatte ich so ein bisschen Vorbehalte, weil ich dachte, ach, das ist so riesig und mit Kindern und muss man sich da so entscheiden, wo will ich wohnen, und das zieht so viel nach sich. Und jetzt denke ich, es bietet aber auch so viele Möglichkeiten. Und ich hoffe eben auch, dass wir auch der Kinder zuliebe dann nicht dauernd von einem Stadttheater zum nächsten wechseln mit jeder neuen Intendanz, sondern dass man dann da so einen Ort hat, wo man erstmal ankommen kann.
Ich habe noch ein paar ganz kurze Fragen.
Bitte.
Mit der Bitte auch um kurze Antworten. Haben Sie Angst vor dem Älterwerden?
Jein.
Ganz kurze Antwort, aber
schwierig. Ja. Eigentlich so privat nicht. Was den Beruf angeht, manchmal denkt man, was kommen für Rollen, was kommt noch. Es ging so schön immer weiter und vielleicht geht's irgendwann, kommen die Mütter und dann wird es ein bisschen ruhiger. Ich weiß es nicht. Ach nein, eigentlich nicht. Nein, glaube ich nicht. Doch nicht.
Gut. Konstanze Becker, wovor haben Sie Angst?
Manchmal habe ich Angst, wenn alles so glatt läuft. Es gibt so ein Gedicht, Entschuldigung, dass es jetzt doch etwas länger wird, eine Ballade von Schiller, Der Ring des Polykrates, wo jemand sehr viel Glück hat und irgendwann sagt jemand, du musst irgendwann dafür bezahlen. Und manchmal habe ich, wenn sehr viel sehr gut läuft, denke ich, irgendwann muss das Gleichgewicht hergestellt werden. Das tut es dann ja auch irgendwie. Das Leben macht das dann auch irgendwie. Aber manchmal macht mir, ja, habe ich das Gefühl, ich kann nicht genug dankbar sein für das, was ich habe.
Die drei Theaterautoren, die Sie zu Ihrem Geburtstag einladen würden, egal ob sie leben oder schon tot sind, also denen Sie gerne begegnen.
Ja, ich würde sehr gerne mal Kleist begegnen, um mit dem einen Kaffee trinken, einfach weil ich sehr viel von ihm gespielt habe und ich den Menschen dahinter gerne mal sehen würde. Ich könnte mit Christopher Marlowe auch einen Kaffee trinken, das würde mich auch interessieren. Und ich überlege, mit jemandem, der noch nicht tot ist.
Ein Glas Wein?
Ein Glas Wein mit jemandem, der noch nicht tot ist. Harold Pinter, der ist auch tot, aber trotzdem.
Ja, das sagt aber so lange was. Tot. Das heißt, er kommt Ihnen doch sehr lebendig vor.
Ja, er ist noch nicht so lange tot.
Ja, damit sind wir jetzt bei einer letzten Musik angekommen. Was hören wir, Konstanze Becker?
Wir hören, weil mein Sohn das gerade so liebt, etwas von den Tiger Lilies. Mein Sohn war jetzt das erste Mal im Theater und hat die Tiger Lilies kennengelernt und deswegen hört er das den ganzen Tag und deswegen habe ich das für ihn ausgesucht. Das ist von der CD Circus Songs, das Lied Souvenirs.
Vielen Dank, Konstanze Becker, für dieses Gespräch. Unser Doppelkopf in HR2 Kultur war das. Ich wünsche Ihnen eine ganz gute neue Zeit in Berlin.
Vielen Dank.
Von unseren Doppelkopfhörern in HR2 Kultur verabschiedet sich Sylvia Schwab.